Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
Der Politikerjob ist schon seit Jahren kein einfacher mehr. Ständig in der Öffentlichkeit, auf Schritt und Tritt beobachtet und oft weniger Handlungsspielraum, als sich die Menschen das so vorstellen. Die Pandemie hat all das noch einmal verschärft. Impfgegner machen da auch nicht mehr vor der Privatsphäre Halt. Bürgermeister, die auf offener Straße beschimpft werden, vor dessen Wohnhäusern Corona-Leugner demonstrieren und die Familie bedrohen. Trauriger Höhepunkt ist gestern der Vorfall mit Sigi Maurer gewesen. Die grüne Clubchefin ist dabei tätlich angegriffen worden. Die Politikerin ist äußerlich unverletzt geblieben, der Mann wurde wenig später festgenommen. Gleichzeitig gibt es auch einen Skandal um einen Personenschützer der Familie des Bundeskanzlers, der mit 1,2 Promille Alkohol im Blut einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hat. Wie gefährdet sind also unsere Politiker? Wer beschützt sie? Und was passiert, wenn auch die Personenschützer ihren Aufgaben nicht gerecht werden? Fragen, die ich heute mit Bernhard Treibenreif, Leiter der Direktion für Spezialeinheiten und Chef der Cobra, besprechen werde. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es ist Donnerstagnachmittag. Sigrid Maurer sitzt mit einem Mitarbeiter in einem Gastgarten eines Lokals in der Herrengasse. Ein Mann tritt dazu, um sich über die Corona-Maßnahmen zu beschweren. Die Debatte wird rasch lauter, als der 26-Jährige auf einmal ein Trinkglas in Richtung der grünen Politikerin wirft. Glücklicherweise bricht das Glas nicht. Der Mann wird wenig später festgenommen und nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Maurer bleibt äußerlich unverletzt. Doch der Vorfall von Donnerstagabend zeigt einmal mehr die steigende Gewaltbereitschaft, speziell im Kreis der Corona-Maßnahmengegner. Überraschend kommt das nicht. Schon im Verfassungsschutzbericht von 2020 ist von einer steigenden Bedrohungslage durch Impfgegner zu lesen. Betroffen sind davon Politiker und Behörden. Insgesamt 309 entsprechende Meldungen hat der Verfassungsschutz gezählt. In 54 Fällen ist es um gefährliche Drohungen gegangen, aber auch Beschimpfungen oder Verwünschungen waren darunter. Vor allem Bürgermeister, die den direkten Kontakt zur Bevölkerung haben, stehen immer wieder im Fokus der Impfgegner. So sind etwa Dutzende Menschen vor dem Wohnhaus des Wiener Neustädter Bürgermeisters Klaus Schneeberger aufmarschiert und haben Parolen skandiert. Ein Großaufgebot der Polizei ist die Folge gewesen. Für die Enkelkinder kein schönes Erlebnis, sagt Schneeberger. Andere Politiker finden Drohbriefe in den Briefkästen. Dem Gleisdorfer Bürgermeister ist ein wütender Mob vor der Haustüre gestanden. Holt ihn raus, haben die Impfgegner skandiert, dazu Grabkerzen aufgestellt und Zettel mit dem Satz »Leb wohl« dazugelegt. Die Direktion für Staatsschutz hat aus diesem Grund österreichweit im Dezember mehr als 500 Bürgermeister und Politiker im Umgang mit Drohungen geschult. Doch wie der Fall Maurer zeigt, kann eine Situation schnell eskalieren. Daher begrüße ich jetzt Bernhard Treibenreif bei mir. Er ist Leiter der Direktion für Spezialeinheiten und damit auch der Cobra. Herr Treibenreif, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, bitte, grüß Gott.
Herr Treibenreif, wir haben gerade gehört, dass es zuletzt mehrere Bedrohungen von Politikern gegeben hat. Wie schätzen Sie diese aktuellen Bedrohungen ein?
Ja, es ist so, dass die Gefährdungsanalysen für alle Schutzpersonen in Österreich macht, dass die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, die neu gegründet worden ist. Und das heißt, dort werden die Gefährdungsfelder durchleuchtet. Mhm. Und dann, wenn es zum Ergebnis kommt, dass ein Politiker oder eine Person Personenschutz nötig hat, wird dann ein behördlicher Auftrag erstellt, wonach wir dann vom Einsatzkommando Cobra eben die Ausführung des Personenschutzes durchführen. Das ist der eine Teil. Mhm. Und der andere Teil ist, es gibt ausländische Besucher oder Staatsgäste und so weiter, die natürlich auch, nachdem sie Personenschutz im Heimatland haben, auch in Österreich, wenn sie hier sind, Personenschutz bekommen bei Staatsbesuchen oder Ähnlichem.
Mhm. Hat grundsätzlich die Pandemie das Risiko für Politiker noch verschärft aus Ihrer Praxis? Können Sie da was dazu sagen?
Ja, wir stellen schon fest, dass es eine gewisse Polarisierung gibt. Mhm. Also leider auch gestern der Vorfall mit der Frau Clubchefin Maurer. Das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten 2 Jahren schon vermehrt feststellen, weil es war auch ein Novum, dass in Österreich ein Gesundheitsminister Personenschutz bekommen muss, mhm, zum Beispiel. Das hatten wir vorher nicht gekannt. Mhm. Und das macht mit der Person was. Ich möchte nur erinnern an die Abschiedsrede von Bundesminister Anschober, der das auch wirklich angesprochen hat, dass ihm das auch sehr, sehr gestört hat, dass er bedroht worden ist oder auch sein Umfeld bedroht worden ist. Das hatten wir früher nicht so gekannt. Und das zusammen mit einer gegebenen terroristischen Bedrohungslage, Stichwort 2. November 2020, mhm, das alles zusammen führt zu einer Situation, dass bei uns polizeiliche Personenschutz wirklich gestiegen ist. Die Anlassfälle sind gestiegen.
Jetzt haben Sie Spitzenpolitiker auch genannt. Wir hören aber auch immer mehr von Bürgermeistern, dass sie auch bedroht werden. Die Bürgermeister sind ja meistens die ersten Politiker, die direkten Kontakt zu Bürgern haben. Haben Sie hier auch Bedrohungsszenarien?
Ja, es ist so, dass natürlich jeder Vorfall oder jede Drohung und so weiter stellt ja ein Delikt dar. Das ist ja je nach Ausprägung eine Verwaltungsübertretung oder der Verdacht eines strafrechtlichen Deliktes. Das heißt, jeder, der betroffen ist, wird das auch anzeigen. Und die Sicherheitsbehörden bewerten dann, ob es zu weitergehenden Maßnahmen führen muss oder ob eine sicherheitspolizeiliche Beratung zum Beispiel als Instrumentarium genügt oder zum Beispiel eine verstärkte Bestreifung eines Amtssitzes, mhm, oder eine verstärkte Bestreifung eines Wohnsitzes und so weiter. Also die Maßnahmen sind vielfältig und das heißt nicht, dass man, wenn man irgendwo so en passant eben vielleicht angesprochen wird, nicht freundlich angesprochen wird, dass man gleich Personenschutz bekommt. Mhm. Aber in der letzten Ausprägung, wenn tatsächlich schwerwiegende Gründe da sind, kann es passieren, dass eben auch andere Personenkreise als Spitzenpolitiker von der Exekutive vielleicht auch nur kurzfristig beschützt werden müssen. Mhm. Das kann passieren. Hängt aber immer ab von den Einschätzungen von den Landesämtern für Verfassungsschutz oder von der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst.
Ohne jetzt genau ins Detail gehen zu wollen, welche das sind, aber wie viele Politiker beschützen Sie jetzt derzeit insgesamt?
Wir haben derzeit in Österreich eine niedrige zweistellige Zahl an Schutzpersonen, die wir eben fast permanent beziehungsweise öfters beschützen müssen. Das sind aber nicht nur österreichische Spitzenpolitiker, das sind auch ausländische Repräsentanten, mhm, die eben auch das Potenzial haben, dass sie gefährdet sind. Das ist eine niedrige zweistellige Zahl, die da abzudecken ist. Wir haben fast je täglich zwischen 40 und 50 Beamtinnen und Beamte im Personenschutz in Österreich unterwegs.
Mhm. Sie haben ja insgesamt 400 Cobra-Beamten. Werden diese Beamten für den Personenschutz dann auch aus dem gesamten Pool durchgemischt oder sind immer die gleichen Beamten für den Personenschutz zuständig?
Wir haben rund 400, also es sind weniger derzeit, verteilt auf 8 Standorte in, mhm, Österreich. Das heißt, dass jeder Cobra-Beamte hat eine Personenschutzausbildung und Sie müssen sich auch vorstellen, wenn zum Beispiel im Winter in den westlichen Bundesländern gekrönte Häupter oder Staatsgäste zum Urlaub machen in Österreich sind, schicken wir nicht die Wiener Cobra dorthin oder die Wiener Neustädter, sondern das machen dann die Stützpunkte, die Kollegen dort, die über eine Cobra-Ausbildung verfügen, über eine Personenschutzausbildung verfügen und der Personenschutz für diese Staatsgäste oder für diese Anlassfälle wird dann vom Stützpunkt zum Beispiel in Innsbruck oder Bregenz durchgeführt. Mhm. Also so muss man sich das vorstellen. Jeder Cobra-Beamte kann jederzeit, wenn ein Anlassfall da ist, auch im Personenschutz verwendet werden.
Mhm. Sie haben den Vorfall gestern schon mit der grünen Politikerin Sigrid Maurer angesprochen. Hat die Frau Maurer derzeit Personenschutz oder wird jetzt überlegt, dass sie Personenschutz bekommt?
Über die konkrete Ausprägung kann ich jetzt nichts sagen aus taktischen Gründen, aber Sie können davon ausgehen, dass natürlich jetzt eine Beratung stattfindet oder ein sicherheitspolizeiliches Beratungsgespräch, um das konkret anzusprechen, was passiert ist. Und die Schlussfolgerungen werden dann im Rahmen einer Evaluierung gezogen werden und wir werden sehen, wie die Gefährdungseinschätzung dann im Endeffekt ausfällt.
Aber sind solche Vorfälle wie der gestrige Vorfall auch überhaupt verhinderbar? Also geht das dann auch nicht teilweise auch sehr schnell oder braucht man genau
Es geht sehr schnell. Man kann nie alles verhindern, aber solche Fälle haben doch ein gewisses Potenzial, dass sie schnell erkannt werden können von einem begleitenden Beamten und noch abgewehrt werden können. Aber Sie haben recht, es ist immer eine große Herausforderung, dass man das Umfeld ganz, ganz genau beobachtet als Personenschützer. Und wenn sich etwas abzeichnet, muss man relativ schnell einschreiten, weil es wirklich meistens ad hoc Gefährdungsfälle sind, die dann zu Verletzungen und so weiter führen.
Das heißt, Gefährdungen sind schon im Voraus ein bisschen zu erkennen und muss man da schon zu einem Zeitpunkt einschreiten, dass es gar nicht erst so weit kommt?
Ja, es ist auch Teil der Ausbildung, dass das Umfeld beobachtet wird und wie man Auffälligkeiten erkennt. Und wir sind nicht nur national vernetzt, sondern auch international sind die Personenschutzeinheiten in Europa und darüber hinaus, aber vor allem in Europa, vernetzt. Es gibt regelmäßige Austauschtreffen, wo aktuelle Fälle auch dann unter den europäischen Einheiten präsentiert werden und auch dann evaluiert wird, was die Schlussfolgerungen daraus waren. Und in letzter Zeit ist auch eine weitere Komponente dazugekommen, zum Beispiel die Gefährdung durch Drohnen. Mhm. Auch das ist Bestandteil der Überlegungen, wie kann man gegen solche Bedrohungslagen, wenn da etwas Böses gewollt wird mit einer Drohne, wie kann man auf so etwas reagieren? Auch das ist zum Beispiel ein Tätigkeitsfeld, mit dem wir uns beschäftigen.
Da kommen also neue Herausforderungen auf Sie zu. Ja. Sie haben auch schon angesprochen, die internationale Vernetzung, die wird jetzt auch in der Ukraine wahrscheinlich gebraucht und auch die Kobra ist in der Ukraine, ohne da wirkliche Details nennen zu können natürlich. Aber was sind denn dort Ihre Aufgaben?
Es ist so, dass unter Federführung des Außenministeriums, muss man immer dazu sagen, das Außenministerium hat die Federführung und wenn in einer österreichischen Vertretung in einem Krisengebiet das Erfordernis gegeben sein sollte, dass man das Botschaftspersonal und den Geschäftsträger und den Botschafter sicherheitspolizeilich berät, dann ist es meistens so, dass das Innenministerium Kräfte entsendet, aber auch das Verteidigungsministerium. Das ist ein eingespieltes Prozedere. Das wird auch in Zeiten, wo eben keine konkrete Gefährdung gegeben ist, wird auch geschaut, dass man neuralgische Botschaften von der Sicherung her anschaut. Mhm. Aber wie gesagt, die Federführung hat hier das Außenministerium und deswegen kann ich dazu nicht ausführlich Stellung nehmen.
Aber grundsätzlich sind Sie dann auch damit beschäftigt, zum Beispiel Personen, die in Kriegsgebieten in einer misslichen Lage sind, also Österreicher, dort auch sicher herauszugeleiten?
Gemeinsam mit dem Außenministerium und auch meistens mit dem Verteidigungsministerium ist es schon mehrmals passiert, dass wir Österreicher, die aus dem Land, aus einem Krisenland, aus einem Krisengebiet ausreisen wollten, gemeinsam evakuiert haben. Das stimmt, ja. Mhm.
Jetzt sind die Beschützer zuletzt doch sehr in den Fokus gekommen, aber sollen sie auch im Fokus stehen oder ist der beste Beschützer der, der nicht vielleicht ein bisschen auch im Hintergrund bleibt?
Wir haben ein Leitbild für den Personenschutz. Das hat mehrere Punkte natürlich. Und ein Punkt heißt, so nah wie nötig und so weit weg wie möglich. Das heißt, es ist immer besser, wenn man im Hintergrund sein kann, aber man muss immer abwägen, wie ist das Umfeld, wie kann sich eine eventuelle Gefährdung entwickeln. Und je konkreter eine Gefährdung ist, desto näher muss man an die Personenschutz, an die Schutzperson herantreten. Oder man kann es auch verhindern, indem man sagt, okay, es wird einfach nicht auf dieser Strecke zugefahren, sondern beispielsweise man nimmt einen anderen Weg. Also das Spektrum der Maßnahmen reicht wirklich bis zum ganz engen Personenschutz, bis hin zu anderen Maßnahmen, um eben Gefährdungen zu vermeiden.
Jetzt ist es so, dass wenn es ganz engen Personenschutz gibt, dass die Personenschützer jetzt, will ich sagen, Tag und Nacht, aber doch sehr eng mit den zu beschützenden Personen zusammen sind und sehr viele Aufgaben übernehmen. Da ist jetzt auch in Diskussion gekommen, welche Aufgaben die Personenschützer wirklich übernehmen sollten und ob zum Beispiel Kinder zum Unterricht zu bringen oder einkaufen dazugehört.
Es ist so, dass immer dann, wenn der Schutzauftrag auch die Kinder umfasst und das wird mehr, diese Anlassfälle werden mehr, dann ist es natürlich so, dass man für jedes Kind eigentlich auch ein Schutzteam zur Verfügung stellen muss. Natürlich ist es so, dass wenn das Kind in die Schule geht, dass ein Beamter oder mehrere Beamte mitgehen müssen. Natürlich trachten wir danach, dass wir das flexibel gestalten. Das heißt, es macht doch keinen Sinn, wenn wir das Kind, das am Schulweg zu Fuß geht, wenn wir da mit dem Schutzfahrzeug, mit dem Bedeckungsfahrzeug nebenbei in Schritttempo mitfahren. Mhm. Weil wir brauchen immer ein Fahrzeug, wenn etwas passiert, um weitere Evakuierungsschritte setzen zu können. Da macht es doch Sinn, wenn man sagt, okay, das Kind nimmt man in das Auto rein und fährt zur Schule. Also das muss man immer flexibel sehen. In diesem Konnex muss man auch diese besonderen Situationen sehen, dass eben die gesamte Familie bedroht ist und für die gesamte Familie ein Schutzauftrag da ist.
Jetzt gab es eben den Vorfall, dass zwei Personenschützer, die dem Bundeskanzler zugeordnet sind, alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht haben. Und Frau Nehammer hat im Kurier gesagt, dass sie an besagten Tag alleine zum Heurigen dann gegangen sei. Aber ist es so, dass ein Politiker einen Personenschützer einfach so aus der Pflicht entlassen kann, weil sie ja angegeben hat, es gab zuvor einen Umtrunk wegen eines Geburtstages und dann sozusagen sei sie aber alleine weitergegangen. Aber kann ein Politiker einen Personenschützer abberufen?
Es ist so, dass der Personenschutz nicht für einen Bundeskanzler war, sondern an dem Tag für die Familie. Mhm. Das muss ich richtigstellen. Und es ist so, dass sich jeden Tag das Personenschutzteam auch mit der Schutzperson abstimmt, wie der Tagesablauf ausschaut. Und wenn dann es so ist, dass keine Termine mehr sind, die groß zu begleiten sind, dann ist es natürlich schon so, dass man sagt, okay, jetzt machen wir Dienstende und das ist eigentlich Usus. Mhm. Und ich wurde auch schon mehrmals gefragt, ob es Usus ist, dass man das Dienstauto immer einstellen muss. Nein, das ist nicht so, denn wenn ich meinen Dienst irgendwo beende, außerhalb des Einsatzortes oder ich übernachte in einem Hotel, ist es nicht üblich, dass ein Dienstauto eingestellt wird.
Das heißt aber, ein Dienststoß muss nicht dann in der Kaserne stattfinden, sondern kann auch zum Beispiel, wenn an dem Tag die Bewachung nicht mehr notwendig ist, kann auch dann dort vor Ort erfolgen.
Ja, sowohl der Dienststoß als auch der Dienstantritt kann dort vor Ort sein, wenn der Beamte dort eben seinen Dienstantritt bzw. seinen Dienst beendet. Es muss nicht in der Kaserne beendet werden. Es ist sogar sehr oft so, dass ein Dienst nicht in der Kaserne beendet wird, weil eben das Team irgendwo in Österreich oder im Ausland unterwegs ist. Das passiert wöchentlich.
Jetzt gab es auch Verwirrung, wann die beiden Beamten getrunken hätten. Zuerst hieß es in einem Lokal, ich glaube, das haben Sie auch in einer ersten Reaktion gesagt, oder dann doch zu Hause bei den Nehammers. Die Frau des Bundeskanzlers hat gesagt, dass dann schon zu Hause angestoßen wurde. Stimmt das jetzt?
Dazu möchte ich keine konkreten Auskünfte erteilen, weil es ist ein dienstrechtliches Verfahren am Laufen. Mhm. Die Erhebungen sind aber noch im Gange. Es werden dann auch entsprechende dienstrechtliche Schritte eingeleitet. Und dazu kann ich natürlich aus verfahrensrechtlichen Gründen nichts sagen.
Okay, eine allgemeine Frage ist vielleicht doch noch erlaubt. Ist Alkohol im Dienst ein Kündigungsgrund?
Es ist so, dass Alkohol im Dienst bei uns überhaupt nicht üblich ist. Mhm. Noch dazu, wenn man ein Fahrzeug lenken muss, dann ist es sowieso ausgeschlossen. Wenn etwas passiert, also wenn noch nur dazu ein Vorfall passiert und so weiter, wird natürlich eine Alkoholisierung sehr erschwerend im dienstrechtlichen Verfahren gewertet.
Eine letzte abschließende Frage. Die Begleitung durch Personenschützer kann ja für Familien ja auch sehr belastend sein, das haben wir auch gehört. Aber werden die Beamten extra auch dafür geschult, dass sie sozusagen hier sehr eng in einem Familienverband dann auch sind?
Es ist so, dass Personenschutz wirklich dazu angetan ist, dass man keine private Sekunde mehr hat. Also für eine Schutzperson ist ein ständiger Personenschutz sehr belastend, weil sie immer fremde Leute um sich haben. Das kann man sich aber leider nicht aussuchen, sondern es gibt eine Gefährdungseinschätzung. Deswegen ist es schon so, dass von den Beamten ein gewisses Fingerspitzengefühl abverlangt wird. Das heißt, ich habe schon gesagt, dass man nicht zu nahe den Personenschutz macht, wenn es möglich ist, ein bisschen eine Distanz wahrt und so weiter. Und noch dazu, wenn die ganze Familie beschützt werden muss, ist es natürlich so, dass man schon eine gewisse Empathie haben sollte, um nicht die Kinder oder Familienmitglieder mit einem zu martialischen Auftreten zu verstören.
Und dass man da auch Vertrauen finden kann, dafür müssten ja auch die Personenschütze meistens die gleichen sein oder wechselt man die auch einfach aus dem Grund, dass eben auch vielleicht nicht ein zu nahes Verhältnis entsteht?
Nein, es ist so, dass man danach trachtet, dass zumindest ein Teammitglied oder immer schon dabei ist, das schon bekannt ist, um eben auch die Abläufe besser einschätzen zu können. Das ist ein Sicherheitsfaktor. Das müssen Sie sich auch als Sicherheitsfaktor vorstellen. Wenn man die Abläufe, die Gewohnheiten kennt und die Wege und so weiter, dann ist es leichter, wenn man einen Beamten dort hat oder eine Beamtin, die das schon kennt. Selbstverständlich. Aber wir schaffen es nicht, dass wir immer die gleichen Beamten einsetzen, weil eben durch Freizeiten oder doch durch die Corona-Krise, durch Absonderungen und so weiter, das einfach nicht möglich ist.
Herr Treibenreif, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, die Politik wird also weiterhin auf Personenschützer angewiesen sein. Seit neuestem wohl auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer. Der mutmaßliche Täter ist von der Polizei jedenfalls schon einvernommen worden. Er hat dabei den Vorfall bedauert. Es sei ein Fehler gewesen, hat er laut Polizei zu Protokoll gegeben. Bleibt zu hoffen, dass wir in Zukunft nicht etwas Schlimmeres zu bedauern haben. Denn ein körperlicher Angriff ist immer und überall ein No-Go. Das wissen wir nicht erst seit der öffentlichen Ohrfeige von Hollywood-Star Will Smith. Das war's für heute von mir. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem erzählt auch euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns bitte gern weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.